Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mit mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Impfschäden. Der BGH erleichtert Klagen.
EuGH-Urteil zum Asylsystem. Italien kommt mit seiner Blockadehaltung durch.
Linke Buchhandlungen. Durfte der Verfassungsschutz sie überprüfen?
Und Angriff auf den Iran, wie Friedrich Merz das Völkerrecht verrät.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Klagen wegen etwaiger Corona-Impfschäden sind bisher vor deutschen Gerichten immer wieder gescheitert. Jetzt gab es aber einen Erfolg für eine Klägerin vor dem Bundesgerichtshof und der könnte sich auf viele andere Verfahren auswirken. Der BGH hat nämlich einen weitreichenden Auskunftsanspruch anerkannt. Das heißt, künftig kann man leichter und sehr umfassend Informationen von den Impfstoffherstellern verlangen und diese Informationen braucht man, damit man den Impfschaden beweisen kann und eben Schadensersatz verlangen. Christian, du warst in Karlsruhe. Erzähl doch mal kurz, was ist das für ein Fall?
Die Klägerin ist eine Zahnärztin, Pia Axoy. Sie hat sich Anfang März 2021, also sehr früh, mit dem Impfstoff Vaxzevria impfen lassen. Das war ein Impfstoff des Herstellers AstraZeneca. Und kurz nach der Impfung hat Axoy so ein erstes Kribbeln im Ringfinger bemerkt, Taubheitsgefühle am Ohr. Und das Entscheidende war, 3 Tage nach der Impfung erlitt sie einen Hörsturz. Sie kann bis heute auf dem rechten Ohr nicht hören und geht fest davon aus, dass die Ursache dafür eine Thrombose war, die durch die Impfung entstanden ist. Sie geht also von einem Impfschaden aus und verlangt dafür von dem Hersteller AstraZeneca 160.000 Euro Schmerzensgeld plus weiteren Schadensersatz.
Mhm. Ob sie den bekommt, ist aber noch nicht geklärt. Der BGH hat jetzt erstmal nur gesagt, die Vorinstanz, das war das OLG Koblenz, hätte den Anspruch der Klägerin so nicht ablehnen dürfen. Vor allem hätte es den Auskunftsanspruch nach 84a AMG Arzneimittelgesetz nicht ablehnen dürfen. Also nach diesem 84a AMG kann man nämlich als Klägerin in so einem Streit um einen Impfschaden Auskünfte von dem Arzneimittelhersteller verlangen. Zu Nebenwirkungen, Verdachtsfällen, zu sämtlichen Erkenntnissen, die relevant sein könnten, um diesen Schadensersatz zu bekommen.
Ja, und das OLG Koblenz hat ja die Klage abgelehnt und hat gesagt, schon um den Auskunftsanspruch überhaupt zu haben, müsste die Klägerin darlegen, dass es eine überwiegende Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Schaden, der Hörsturz von der Impfung ausgeht. Also dass mehr für die Kausalität der Impfung spricht als dagegen. Doch der BGH hat jetzt anders entschieden, das sei zu streng. Es reicht, dass ein Impfschaden, so der BGH, zumindest plausibel ist, dass es also tatsächliche Anhaltspunkte für eine Kausalität gibt. Aber ein Auskunftsanspruch kann laut BGH sogar gegeben sein, wenn auf den ersten Blick mehr gegen die Kausalität der Impfung spricht als dafür.
Okay, also es darf jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen sein, dass es sich um einen Impfschaden handelt. Es reicht jetzt nicht irgendein Verdacht, das sagt der BGH ja auch. Aber es reicht eben, dass es plausibel ist, dass diese Gesundheitsbeeinträchtigung, die Impfung zusammenhängen. Der Richter muss jetzt noch nicht überzeugt sein, dass es ein Impfschaden ist. Finde ich auch sehr vernünftig, weil es geht ja gerade darum, dass man sich als Klägerin oder Kläger erstmal ein genaueres Bild machen kann. Was weiß das Unternehmen, was ich nicht weiß? Wie konnte es überhaupt so dazu kommen?
Ja, der Fall geht jetzt also an das OLG Koblenz zurück. Das muss die Auskunftspflicht von AstraZeneca noch konkret feststellen. Das hat der BGH noch gar nicht gemacht. Er hat nur die Maßstäbe klargestellt. Und dann geht das Verfahren erst richtig los. Also sobald dann die umfassenden Auskünfte von AstraZeneca da sind, dann will der Anwalt der Zahnärztin mehrere Sachverständige beauftragen, weil das alles sehr komplex ist. Und die sollen herausfinden, ob einer von 2 Fällen vorliegt, in denen § 84 Arzneimittelgesetz eine Gefährdungshaftung des Impfstoffherstellers vorsieht. Also eine Gefährdungshaftung ist natürlich viel günstiger für die Kläger als so eine richtige Klage, wo man voll beweisen muss, dass die Kausalität da ist. Im ersten Fall kommt diese Gefährdungshaftung in Betracht, wenn sich herausstellt, dass das Arzneimittel generell ein negatives Risiko-Nutzen-Verhältnis hat. Also das betrifft dann wirklich alles. Alle Nutzen, alle Risiken müssen da abgewogen werden. Also deswegen auch so viele Sachverständige. Und der zweite Fall, der ist ein bisschen kleiner dimensioniert. Also da genügt es dann als Eintritt in den Paragraph 84 die Gefährdungshaftung, wenn der Schaden infolge einer falschen Kennzeichnung des Arzneimittels oder des Impfstoffs eingetreten ist.
Ich habe vor der Aufnahme mit dem Anwalt gesprochen. Das ist Rechtsanwalt Volker Löschner. Und der setzt vor allem auf den zweiten Punkt. Also er sagt, AstraZeneca wusste, dass es Komplikationen mit Thrombosen geben kann und wusste sogar, dass es solche Ohrvenenthrombosen gab und hat das aber nicht in die Packungsbeilage geschrieben, also falsche Kennzeichnung.
Ja, da wird man sich das alles nochmal sehr genau angucken müssen beim OLG Koblenz. Das war ja um den 5. März herum schon eine sehr turbulente Zeit. Also da war die Impfstoffe gerade frisch auf dem Markt und es ist eben wahrscheinlich nicht so ganz eindeutig, was AstraZeneca genau am 5. März von den Thrombosen schon wusste und was erst kurz danach bekannt wurde, was ja dann schon wieder ein anderer Fall wäre.
Ja, ich glaube, man muss sich da wirklich nochmal dran erinnern, wie das damals war, ne? Also 5. März, das war ein früher Impftermin, Impfkampagne gerade erst angelaufen und es wurde ja auch noch ziemlich streng priorisiert bei den Impfungen. Da gehörte Axel wahrscheinlich als Ärztin zu denjenigen, die sich priorisiert impfen lassen durften, vermute ich mal. Auf jeden Fall gab es dieses Hin und Her mit dem AstraZeneca-Wirkstoff. Der wurde erst für unter 65-Jährige empfohlen, dann für alle. Dann wurde in immer mehr Ländern die Impfung ausgesetzt, weil es Verdachtsfälle auf diese Hirnvenenthrombosen gab. Und dann wurde AstraZeneca doch wieder eingesetzt, aber jetzt nur für Menschen über 60, weil bei denen der Nutzen das Risiko überwiegen würde. Also alles im März und innerhalb von Tagen ging es da hin und her.
Ja, und die Klägerin, die sagt jetzt, in Klammern natürlich, AstraZeneca wusste schon von diesen Verdachtsfällen, als sie geimpft wurde und hätte das eben früher kennzeichnen müssen und dann hätte die STIKO, die Ständige Impfkommission, die Impfung eben auch früher auf über 60-Jährige beschränkt und dann wäre sie, die Klägerin, erst 40 Jahre alt damals, nicht geimpft worden. Ne? Und so argumentiert sie jetzt.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Punkt, denn dazu hat sich der BGH ja auch geäußert, dass es bei der Kennzeichnung nicht unbedingt nur darauf ankommt, ob die Ärztin und die Patientin die zur Kenntnis nehmen und sich dann eben womöglich dagegen entschieden hätten, sondern es kann sich eben auch auf eine öffentliche Empfehlung auswirken. Aber das wird ja vor dem OLG Koblenz noch diskutiert werden. Also der Fall hat auf jeden Fall jede Menge Auswirkungen auch auf andere Verfahren.
Ja, der Anwalt geht davon aus, dass es so um die 5000 Fälle zu Impfschäden bei Corona an den Gerichten anhängig sind. Aber da muss man natürlich auch gucken, ob bei denen jetzt zum Beispiel der Auskunftsanspruch schon verjährt ist, weil er bisher gar nicht erhoben worden ist. Also das ist viel auch Einzelfallsache. Jedenfalls, wenn ein Auskunftsanspruch gegeben ist, dann ist es der erste Schritt, die Auskunft zu verlangen. Und wenn man aus den Auskünften dann Eindruck hat, da lässt sich etwas mit der Gefährdungshaftung machen, dann wird der nächste Schritt sein, dass man dann Sachverständige beauftragt.
Naja, und das ist ja jetzt auch geklärt, dass dieser Auskunftsanspruch eben sehr weit reicht, ne? Also die Klägerin kann in diesem Fall zum Beispiel nicht nur nach Informationen fragen, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Hörsturz stehen, sondern der Hersteller muss wirklich alles auf den Tisch legen, was er zu Wirkungen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Verdachtsfällen und so weiter weiß. Also alles, was irgendwie interessant sein könnte, eben für so eine Risiko-Nutzen-Abwägung oder für die Frage, ob es eine falsche Kennzeichnung gab.
Ja, und wenn du jetzt schon so in die Corona-Geschichte eingestiegen bist, da gab es ja nicht nur Diskussionen um den Impfstoff, sondern der Impfstoff war ja auch knapp und den Herstellern wurden Haftungserleichterungen versprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, es gab tatsächlich Haftungserleichterungen für die Hersteller. Erstens in einer Verordnung des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn. Und zweitens hatte die EU-Kommission Impfstoffe beschafft und hatte in den Beschaffungsverträgen auch Klauseln zu Haftungserleichterungen vorgesehen. Da gab es dann auch Diskussionen drüber, weil diese Klauseln geschwärzt wurden. Dazu ist auch noch ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof anhängig, was die Kommission da alles offenlegen muss. Aber im Ergebnis macht das für die Betroffenen von Impfschäden keinen Unterschied. Also die können ganz normal gegen den Hersteller klagen, würden dann auch, wenn sie gewinnen, eine Entschädigung bekommen. Und dann könnten aber die Hersteller die Bundesrepublik bzw. die EU-Kommission in Regress nehmen, also könnten sich dort das Geld wiederholen, was sie an Entschädigung bezahlen mussten. Also bei den Haftungserleichterungen geht es darum, dass der Staat die Haftung in bestimmten Fällen übernimmt. Da kann man sich natürlich streiten, ob man das richtig findet, aber es geht jetzt nicht zulasten der Impfgeschädigten.
Ja, das ist wichtig. Wir haben jetzt die ganze Zeit von der Haftung der Arzneimittelhersteller gesprochen. Das ist ja so eine Art Produkthaftung. Also mit dem Produkt, mit dem Arzneimittel ist irgendwas nicht in Ordnung und da kommt der Schaden her. Aber was ist mit der Haftung der Ärzte?
Ja, das kann es natürlich auch geben, dass der Arzt einen Fehler macht. Also wenn er zum Beispiel den Patienten nicht richtig aufklärt oder wenn der Arzt impft, obwohl da bestimmte Indikationen dagegen sprechen, der Patient eine Allergie hat zum Beispiel. Dabei muss man aber grundsätzlich zwei Fälle unterscheiden. Normalerweise haftet der Arzt nach dem Arzthaftungsrecht persönlich. Also es kann eine vertragliche Haftung sein oder es kann eine Haftung aus 823 BGB sein, also ein Schadensersatz wegen der Körperverletzung. Oder der Arzt hat hoheitlich gehandelt, nämlich im Rahmen einer staatlichen Impfkampagne und dann haftet der Staat. Dann hat man einen Amtshaftungsanspruch aus Artikel 34 Grundgesetz in Verbindung mit 839 BGB. Also der Arzt war dann Amtsträger und der Staat haftet.
Dazu gab es vor kurzem auch eine BGH-Entscheidung im Oktober vorigen Jahres und da hat der BGH klargestellt, die Corona-Impfungen waren eine staatliche Impfkampagne. Es gab einen Impfanspruch aus einer staatlichen Verordnung. Und die Ärzte, nicht nur die in den Impfzentren, sondern auch die Hausärzte, die waren ganz eng in diese staatliche Kampagne eingebunden und haben damit eine hoheitliche Aufgabe übernommen. Ging in dem Fall um einen Mann, der nach einer Boosterimpfung eine Herzerkrankung bekommen hat und der Mann hat geltend gemacht, er sei nicht richtig aufgeklärt worden. Der BGH hat dann klargestellt, er kann jetzt nicht gegen die Hausärztin in dem Fall klagen, sondern er muss dann gegen den Staat klagen, also so. Es ging jetzt nur um die Frage, wer denn eigentlich der richtige Klagegegner ist. Und was dann am Ende bei der Klage rauskommt, das weiß man jetzt natürlich noch nicht.
Ja, also damit haben wir zwei Konstellationen geklärt. Entweder haftet der Arzneimittelhersteller, wenn der Fehler gemacht hat, oder der Arzt hat Fehler gemacht, dann haftet der persönlich oder als Amtsträger, dann haftet der Staat. Aber es gibt daneben auch noch sozialrechtliche Ansprüche. Da kommt es ja jetzt gar nicht darauf an, ob irgendwer irgendeinen Fehler gemacht hat. Das kann ja schließlich auch sein, mit dem Impfstoff ist alles in Ordnung, mit der Impfung auch. Die meisten Impfungen sind ja sinnvoll und es passiert in der Regel nichts. Aber in Einzelfällen kommt es dann leider trotzdem zu einem Impfschaden. Und dafür gibt es Entschädigungen nach dem Sozialgesetzbuch, nämlich nach dem SGB 14.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Das ist ja so eine Art Aufopferung. Ne? Also so, ich nehme an der Impfung teil und habe nicht nur selber den Nutzen davon, sondern ist ja auch über die Herdenimmunität für alle wichtig, dass alle teilnehmen. Und wenn dann jemand einen Schaden hat, obwohl alle richtig aufgeklärt, richtig geimpft haben, ne, dann ist natürlich gut, wenn der Staat dann da auch hilft. Das ist allerdings relativ neu, dass das im SGB 14 geregelt ist. Vorher bis 2024 gab es da eine Regelung im Infektionsschutzgesetz und wenn man da jetzt das sucht, dann denkt man, hui, wo ist die denn? Ist das gestrichen worden? Das ist doch wichtig. Aber die Regelung ist nicht weg, die ist nur ins SGB 14 gewandert.
Genau, da ist auch definiert, was so ein Impfschaden eigentlich ist, nämlich in § 24 SGB 14. Das ist eine gesundheitliche Schädigung, die über das übliche Ausmaß einer Reaktion auf eine Schutzimpfung hinausgeht. Und grundsätzlich können dann eben Betroffene verschiedene Arten von Entschädigungsleistungen bekommen, also Leistungen zur Teilhabe, Krankenbehandlung oder eben eine Rente. Das sind jetzt aber 285 Euro im Monat, also diese sozialrechtlichen Ansprüche, das ist nicht viel.
Das ist jetzt wirklich nicht viel, vor allem im Vergleich zu den Summen, die wir vorhin gehört haben, ne? 160.000 Euro Schmerzensgeld. Also die Zahnärztin, die diesen Hörsturz erlitten hat aus unserem Fall, die hat ja solche Ansprüche auch geltend gemacht, aber das andere Verfahren, also das sozialrechtliche, ist ebenfalls noch anhängig. Da will das Sozialgericht offenbar abwarten, was jetzt bei dem Verfahren gegen die Hersteller rauskommt. Und ja, da frage ich mich natürlich, in was für einem Verhältnis stehen diese sozialrechtlichen Ansprüche zum Schadensersatz?
Das steht tatsächlich nebeneinander. Also im besten Fall könnte die Zahnärztin Schadensersatz von dem Pharmaunternehmen, von AstraZeneca bekommen und eine Rente nach dem Sozialgesetzbuch. Aber also nochmal, das ist dann zwar eine größere Summe, die man da von dem Arzneimittelhersteller bekommen kann, aber wenn man nicht mehr richtig arbeiten kann, zum Beispiel berufsunfähig ist oder so, dann ist das auch nicht viel. Ne? Und diese Herstellerhaftung, die ist auf 600.000 Euro begrenzt, also das ist das Maximale, was man da an Schadensersatz bekommen kann. Und wie gesagt, so eine sozialrechtliche Rente, das sind 285 Euro im Monat, das sind jetzt alles keine großen Summen. Da bräuchte man dann schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn man die hat, dann wird die allerdings wieder auf die sozialrechtliche Rente angerechnet. Also die ist dann weg.
Okay, aber bevor man irgendwas verrechnen kann, muss man natürlich überhaupt den Anspruch geltend machen und zwar erfolgreich geltend machen. Richtig. Wie wir gesehen haben, ist das ja alles ziemlich schwierig. Es gibt viele Hürden. Wir halten euch natürlich bei LTO auf dem Laufenden.
Nach Brennero geht's bergab. 20 Mark für Telepass. Und im Morgen liegt schon ein gelobtes Land.
Vom Brenner aus geht's natürlich in zwei Richtungen bergab. Während Deutsche gerne nach Italien in den Urlaub reisen, ist Italien für Menschen, die Asyl suchen, nicht unbedingt ein gelobtes Land. Und viele Asylsuchende reisen von Italien aus weiter nach Deutschland, um hier einen Antrag auf Asyl zu stellen. Zuständig ist in solchen Fällen aber Italien als das Land der Einreise. Eigentlich könnte Deutschland deshalb Asylanträge einfach für unzulässig erklären und die Antragsteller nach Italien zurückschicken. Aber Italien wiederum hat erklärt, es nimmt niemanden mehr zurück. Es weigert sich einfach. Das ist also ein Konflikt zwischen der EU und Italien. Und über eine Vorlage des Verwaltungsgerichts Sigmaringen hat dieser Streit jetzt den Europäischen Gerichtshof erreicht. Und der hat ein interessantes Urteil gefällt.
Ja, es geht um die Frage, was passiert, wenn Italien sich nicht an die Regeln hält und einfach keine Flüchtlinge zurücknimmt.
Bevor wir auf diesen konkreten Fall schauen, erklären wir vielleicht nochmal, was mit diesem Dublin-System, also mit diesen Regelungen, wer eigentlich für wen zuständig ist, was es damit eigentlich auf sich hat.
Die Dublin-3-Verordnung, so heißt es inzwischen, also so manche sagen ja immer noch Dublin-Vertrag oder sowas, ne? Das ist uralt, also so ist schon lange ins normale EU-Recht inkorporiert. Die Dublin-3-Verordnung regelt, welcher EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist. Und die Dublin-Regeln, die garantieren, dass jeder Antragsteller in der EU ein Asylverfahren erhält, dass also geprüft wird, ob er einen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling hat. Und es soll keine Refugees in Orbit mehr geben. So war der ursprüngliche Problem, dass einfach ein Staat den Flüchtling zum nächsten geschickt hat und keiner wollte zuständig sein. Und die EU hat gesagt, nee, also so jeder hat in der EU einen Anspruch auf ein Asylverfahren. Umgekehrt heißt es aber auch, jeder Antragsteller hat nur in einem Staat Anspruch auf ein Asylverfahren und er kann sich diesen Staat nicht auswählen.
Grundregel ist, dass das Asylverfahren in dem Staat durchzuführen ist, in dem der Flüchtling erstmals die EU betreten hat. Typischerweise sind das die Länder an den südlichen und östlichen EU-Außengrenzen, also vor allem Griechenland, Italien, Malta, Bulgarien. Bevor das Asylverfahren beginnt, muss also festgestellt werden, welcher Staat zuständig ist.
Ja, und um festzustellen, welcher Staat für das Asylverfahren zuständig ist, müssen die Flüchtlinge erstmal einreisen können in Deutschland, können nicht einfach zurückgewiesen werden und dann wird die Zuständigkeit geklärt und anschließend der Flüchtling in den zuständigen EU-Staat überstellt. Das sind dann die sogenannten Dublin-Rücküberstellungen.
Gut, soweit das System, wie es auf dem Papier funktioniert. In der Praxis gilt es als ziemlich dysfunktional. Die Staaten an den EU-Außengrenzen halten dieses ganze Dublin-System für ungerecht. Ist es auch. Es dient ja auch dazu, dass sich die Staaten in der Mitte Europas abschotten und sagen, macht ihr mal diese ganzen Verfahren. Wir wollen das hier nicht haben. Inzwischen spielen viele EU-Außenstaaten da nicht mehr mit. Die registrieren ankommende Asylsuchende einfach nicht, freuen sich, wenn die weiterreisen. Und bei der Rücknahme stellen sie dann hohe bürokratische Anforderungen. Und so kommt es dann eben, dass ein großer Teil dieser Flüchtlinge, die in Deutschland dann ankommen, nicht an den eigentlich zuständigen Staat rücküberstellt werden können.
Das ist natürlich jetzt auch nicht so völlig ungerecht, ne, weil die Deutschen nach dem grundsätzlichen System natürlich besonders bevorzugt werden. Aber trotzdem ist natürlich immer so die Frage, wie ist das mit den Flüchtlingen, wenn man dann zuständig ist, dann hat man eben, wird es aus drei Gründen als Last empfunden. Zum einen muss man nach EU-Recht Flüchtlinge während des Asylverfahrens mit Unterkunft, Verpflegung und medizinisch versorgen. Zweitens haben die anerkannten Flüchtlinge dann auch zunächst nur ein Aufenthaltsrecht in dem Staat, der das Asyl anerkannt hat. Und drittens ist der Staat dann auch für die abgelehnten Asylbewerber zuständig, weil diese eben meist nicht abgeschoben werden können, da sie und der Herkunftsstaat dann oft nicht kooperieren.
Ganz grundsätzlich geht es sowohl bei den Außen- wie auch bei den Innenstaaten natürlich auch einfach darum, dass es eine bestimmte Politik ist, dass man sagt, wir wollen möglichst wenige Asylsuchende, wir wollen möglichst wenig Flüchtlinge hier aufnehmen und eben das, was du gerade geschildert hast, zumindest während dieses Asylverfahrens zuständig sein. letztlich versucht man sich das hin und her zu schieben und zu sagen, nehmt ihr doch die Flüchtlinge, wir wollen keine. Aber es gibt eben ein Asylrecht in Europa und insofern muss es sich dann auch ja irgendwo eine Zuständigkeit finden. Aber kommen wir nochmal zu dem Fall, der jetzt vor dem EuGH gelandet ist. Also Italien hat im Dezember 2022 beschlossen, dass es überhaupt keine weitergewanderten Flüchtlinge mehr zurücknimmt, auch wenn es nach den Dublin-Regeln für das Asylverfahren zuständig ist. Es war eine der ersten Amtshandlungen der neuen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und begründet wurde das eben mit einer Überlastung Italiens.
Es war natürlich ein offener Rechtsbruch und der hat auch praktische Folgen in Deutschland zum Beispiel. Im konkreten Fall, da ging es um einen Syrer, der über Italien nach Deutschland weitergereist war. Das Deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, lehnte den Asylantrag des Syrers dann als unzulässig ab, denn nach den Dublin-Regeln wäre ja eigentlich Italien für sein Asylverfahren zuständig. Jetzt war aber die Überstellung nach Italien eben nicht möglich, denn Italien nahm ja seit Ende 2022 gar keine Flüchtlinge mehr zurück.
Das zuständige Verwaltungsgericht Sigmaringen, das ist in Baden-Württemberg, fragte also dann den EuGH, was denn in solchen Fällen zu tun ist. Und als erstes musste der EuGH die Frage klären, ob denn Deutschland nun sofort für das Asylverfahren zuständig ist.
Und die klare Antwort war nein. Zwar würde jetzt die Zuständigkeit sofort übergehen, wenn es im italienischen Asylverfahren systemische Schwachstellen gäbe, so die Dublin-Regeln. Darunter versteht der EuGH aber nur Schwachstellen, die zu menschenunwürdiger Behandlung oder zur Verelendung der Flüchtlinge führen. Die bloße Weigerung Italiens, Flüchtlinge zurückzunehmen, die falle nicht unter systemische Schwachstelle. Das klingt jetzt etwas überraschend, aber für Juristen war es nicht überraschend, denn der EuGH hatte 2024 so schon mal entschieden.
Also keine sofortige Zuständigkeit von Deutschland. Dann gibt es aber auch noch diese 6-Monats-Frist. Wenn eine Rücküberstellung aus Deutschland 6 Monate lang nicht gelingt, dann wird nach den Dublin-Regeln Deutschland automatisch für das Asylverfahren zuständig.
Ja, hier war die Frage, ob das dann auch gilt, also diese 6-Monats-Frist, wenn Italien einfach aus politischen Gründen die Rücknahme verweigert. Der EuGH hat das jetzt bejaht, also es kommt nicht auf den Grund für die Verzögerung an. Auch die Rücknahmeverweigerung Italiens kann so die Zuständigkeit Deutschlands auslösen. Der EuGH hält es auch für sinnvoll, denn die Dublin-Regeln sollen ja sicherstellen, dass jeder Flüchtling in mindestens einem EU-Staat ein Asylverfahren bekommt.
Finde ich unter dem Gesichtspunkt auch sinnvoll, ist aber natürlich auch dem EuGH sicherlich klar gewesen, dass das kritische Fragen aufwerfen wird. Denn letztlich kann man ja sagen, wird damit diese Rechtsverletzung Italiens belohnt und es kommt mit seiner Blockade durch.
Genau, ne? Also so, das versteht man natürlich auch, dass es irgendwie komisch wirkt, also dass Italien einfach nur nichts tun muss und nach 6 Monaten geht dann die Zuständigkeit automatisch auf Deutschland über. Und deshalb hat der EuGH erinnert, was zu tun ist, wenn ein EU-Staat seine Pflichten nicht erfüllt. Dann kann nämlich die EU-Kommission, aber auch jeder EU-Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Und darüber entscheidet dann letztlich der EuGH, der kann dann auch Geldbußen und Zwangsgelder gegen den Vertrag verletzenden EU-Staat verhängen.
Ja, also damit gibt der EuGH die Verantwortung an die EU-Staaten zurück und sagt, beschwert euch nicht, sondern macht halt ein Vertragsverletzungsverfahren. Kann man sich jetzt fragen, warum hat Deutschland das dann nicht einfach gemacht? Naja, weil man Meloni nicht verärgern will. Die EU ist dann natürlich in vielen Bereichen auch darauf angewiesen, dass man mit Italien konstruktiv zusammenarbeiten kann. Und da war man sich jetzt bei Meloni vielleicht auch erstmal nicht so sicher, wie das so wird, wollte aber offensichtlich sich nicht mit ihr anlegen und dabei ist es bis heute geblieben.
Ich muss ja schon sagen, Meloni ist eine Postfaschistin. Da war jetzt nicht klar, wie...
Was ist eigentlich eine Postfaschistin? Das habe ich noch nie verstanden.
Naja, sie will jetzt nicht den Faschismus sofort einführen, sondern kommt aus einer Bewegung, die aber direkte Wurzeln im Faschismus hat.
Wäre ja dann eine Präfaschistin, wenn sie das noch vorhat, den einzuführen.
Nee, deswegen ist sie ja Postfaschistin, weil man ihr das jetzt auch nicht unterstellt. Die kommt aus einer nachfaschistischen Bewegung, ne? Aber mit Bezug darauf. Und deswegen war aber eben unklar, ne? Also ob sie jetzt da so eine AfD-Position einnimmt oder eine Le Pen-Position oder ob sie eben jetzt, wie es ja sich so abzeichnet, doch relativ konstruktiv mitwirkt und auch eine wichtige Rolle in der EU hat. Und deswegen wird sie halt mit Samthandschuhen angefasst.
Gut, es gibt ja auch noch einen anderen Grund, warum man offenbar da jetzt noch kein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Man hofft nämlich seitens der Bundesregierung auf das Inkrafttreten des reformierten gemeinsamen europäischen Asylsystems, des GEAS, im Juni dieses Jahres. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, und da gibt es nämlich einen kleinen Solidaritätsmechanismus. Da können bis zu 30.000 Flüchtlinge pro Jahr aus überlasteten Staaten in weniger belastete Staaten umverteilt werden. Jetzt hat allerdings Deutschland von der EU-Kommission schon die Zusicherung bekommen, dass man zunächst keine Flüchtlinge übernehmen muss, weil Deutschland ja schon in den Vorjahren so viele Flüchtlinge aus Italien notgedrungen aufgenommen hat.
Ja, wenn Deutschland sich dann da nicht an der Umverteilung beteiligt, dann wird es ja auch wieder kein Gamechanger und Italien wird wahrscheinlich wieder sagen, ihr lasst uns im Stich und wir blockieren das. Oder was ändert sich denn dann sonst?
Ja, also so gibt natürlich jetzt ganz neue Regeln, da muss man dann auch erstmal sich mit vertraut machen. Also so, es gibt ja dann nicht mehr die alte Dublin-3-Verordnung, sondern es gibt das neue Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung, die dann ab Mitte Juni 2026 in Kraft tritt. Und dann denkt man, uiuiui, ist dann vielleicht alles anders? Nee, also jedenfalls die Frage, die uns jetzt interessiert, wann geht die Zuständigkeit auf, in dem Fall Deutschland, über, wenn Italien niemand zurücknimmt, die bleibt wie bisher. Nämlich, wenn eine Rücküberstellung 6 Monate lang nicht gelingt, dann geht die Zuständigkeit für das Asylverfahren auf den Staat über, in dem der Flüchtling jetzt lebt.
Okay, also vorher 6 Monate, nachher 6 Monate. Am Übergang der Zuständigkeit hat sich da nichts geändert. Ist ja auch gut. Dann ist das EuGH-Urteil, das wir jetzt vorgestellt haben, jedenfalls auch im Juni noch aktuell.
Und wie es mit dem Asylrecht ab Juni 2026 weitergeht, das werden wir hier sicher noch eingehend besprechen. And they don't have no award for that. Trophies. Trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to.
Keine Preise für 3 linke Buchhandlungen. 3 Buchhandlungen, die bisher wahrscheinlich einem kleinen LiebhaberInnenkreis bekannt waren, sind zurzeit in aller Munde. Der Golden Shop aus Bremen, die Rote Straße in Göttingen und zur Schwankenden Weltkugel in Berlin. Und diese 3 Buchhandlungen sollten mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet werden. Den haben sie aber nicht gekriegt. Kulturstaatsminister Weimar hat sie kurz vor der Bekanntgabe des Preises von der Liste gestrichen. Man könnte auch sagen, hat sie gecancelt. Mit der Begründung, es gebe verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Und jetzt klagen diese Buchhandlungen. Schönes Feuilleton-Thema für die Rechtslage, passend zum Buchmesse-Wochenende.
Also das ist doch kein Feuilleton, das ist richtig schönes Verfassungsrecht.
Es ist auch richtig schönes Verfassungsrecht und es ist auch richtig schönes Verwaltungsrecht, wenn man sich diese Klagen mal näher anguckt, die da jetzt eingereicht werden. Das können wir ja jetzt alles der Reihe nach erklären.
Dieser Buchhandlungspreis, der wird jedes Jahr in rund 100 Buchhandlungen vergeben, die, und das sind jetzt die Kriterien, ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, die innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren. Also na, es gibt viele Möglichkeiten und es ist nicht ganz so unmöglich, diesen Preis zu bekommen. Vergeben wird der Preis jedes Jahr vom Beauftragten der Bundesregierung für Medien und Kultur, das ist zurzeit dieser Wolfgang Weimar, parteilos, aber von der CDU nominiert. Und der fragte, bevor er die von der Jury ausgewählten Buchhandlungen auszeichnete, beim Verfassungsschutz nach. Liegen euch Erkenntnisse hier vor? Ne? Wobei, meine Frage jetzt erstmal an dich, Annelie, hat er alle richtig da flächendeckend überprüfen lassen oder nur die 3, die dann hinterher auch gecancelt wurden?
Ja, das konnte man teilweise in Medienberichten so verstehen, dass er die alle überprüft hat. Aber eine Sprecherin von Herrn Weimar hat auf meine Anfrage ausdrücklich gesagt, nein, es wurden nur diese 3 Buchhandlungen überprüft aufgrund von konkreten Anhaltspunkten. Es gab keine generelle Überprüfung aller 118 von der Jury vorgeschlagenen Buchhandlungen. Aber diese 3 Buchhandlungen wurden unter Anwendung des sogenannten Haber-Verfahrens überprüft.
Gut, dass du es klargestellt hast. Also so, der Verfassungsschutz hat also gesagt, ja, diese 3, da haben wir Erkenntnisse dazu, aber er hat jetzt auch nicht gesagt, welche Erkenntnisse und aus welchen Quellen. Jedenfalls wir als Öffentlichkeit wissen das nicht. Und daraufhin hat der Kulturstaatsminister entschieden, diese 3 Buchhandlungen bekommen den Preis eben nicht und Jetzt stellt sich die Frage, ist diese Extremismusüberprüfung verfassungskonform?
Genau, also man kann ja jetzt erstmal sagen, ist ja in Ordnung, dass der Kulturstaatsminister keine extremistischen Buchläden auszeichnen will. Herr Weimer hat das dann auch später, als er damit konfrontiert wurde, so begründet, gesagt, man wolle eben niemanden auszeichnen, der verfassungsfeindliche Elemente in sich habe. Aber wenn er den Verfassungsschutz heranzieht, um die Preisträger zu überprüfen, dann braucht er dafür eine Rechtsgrundlage. Also das juristische Problem ist, durfte Herr Weimer, also seine Behörde, diese Anfrage an den Verfassungsschutz überhaupt stellen und durfte der Verfassungsschutz Informationen über die Buchhandlung an die Behörde weitergeben? Also es geht genau um diesen Informationsfluss zwischen dem Bundesbeauftragten und dem Bundesamt für Verfassungsschutz.
Wie wir inzwischen gelernt haben, gibt es dafür das Haber-Verfahren, benannt nach der ehemaligen Innenstaatssekretärin Emily Haber.
Ja, das war die Schlagzeile. Weimar wendet das Haber-Verfahren an. Und dann mussten sich alle erstmal fragen, was ist denn das Haber-Verfahren? Also das ist eigentlich einfach nur ein Rundschreiben des Bundesinnenministeriums an die anderen Ressorts. Das gibt es auch schon ziemlich lange, seit 2017 oder so. Das BMI hat darin allen Ministerien angeboten, Anfragen an das Bundesamt für Verfassungsschutz zu stellen, um geförderte Projekte oder Projektträger zu überprüfen. Also der Verfassungsschutz gebe dann eine bewusst knapp gehaltene Meldung, ob Erkenntnisse vorliegen, ja oder nein, haben wir oder haben wir nicht, aber keine Details. Und es heißt auch ausdrücklich in diesem Schreiben des Bundesinnenministeriums, das Haber-Verfahren sei jetzt keine allgemeine Anordnung für den Dienstbetrieb, sondern es sei ein Angebot des BMI. Und das BMI lade dazu ein, das ausgiebig zu nutzen. So wird dieses Haber-Verfahren jedenfalls in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2020 beschrieben.
Okay, aber wenn das Haber-Verfahren selber keine Rechtsgrundlage ist, dann müsste es ja eine andere Rechtsgrundlage geben. Siehst du denn eine?
Ja, also im Bundesverfassungsschutzgesetz findet man jedenfalls nicht ohne weiteres eine Rechtsgrundlage. Also der Verfassungsschutz darf zwar Daten übermitteln, aber nur in bestimmten Fällen, zum Beispiel zur Überprüfung der Verfassungstreue von Bewerbern im öffentlichen Dienst, kann man das ja machen. Und auch nur, wenn es um gewichtige Rechtsgüter geht, also um die freiheitlich-demokratische Grundordnung, um die Völkerverständigung, um die Sicherheit des Bundes und der Länder, sowas. Es passt jetzt alles nicht so richtig auf eine Buchhandlungspreisverleihung.
Diese strengen Maßstäbe für den Informationsaustausch, der ja auch irgendwie ein Eingriff in Grundrechte ist, wissen wir seit dem Volkszählungsurteil, die kommen ja nicht irgendwo her, sondern das Bundesverfassungsgericht hat das 2022 ausdrücklich so verlangt. Das war zwar eine Entscheidung zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz, aber das lässt sich ohne weiteres auf unsere Konstellation übertragen. Für alle Verfassungsschutzämter gilt demnach, Informationen dürfen nicht einfach so übermittelt werden. Die Sammlung und die Weitergabe, das sind Grundrechtseingriffe und nur zum Schutz gewichtiger Rechtsgüter zulässig.
Allein der Kulturstaatsminister verleiht ja zahlreiche Preise, zum Beispiel neben diesem Buchhandlungspreis noch 5 Filmpreise und fördert in verschiedenster Weise Kulturprojekte. Und jeder, der sich jetzt auf einen Preis bewirbt oder eine Förderung beantragt, muss sich im Klaren sein, dass womöglich eine Anfrage über ihn beim Verfassungsschutz gestellt wird. Zumal das Ganze ja nicht transparent war, also es wurde den Buchhandlungen nicht vorher gesagt und sie wurden auch hinterher nicht informiert, sondern sie haben nur eine Standardmail bekommen. Man gratuliere ihnen zu ihrem Engagement, aber sie seien leider nicht ausgewählt worden. Das Ganze kam ja nur raus, weil die Jury, die die Gewinner ausgewählt hat, sich von Weimar distanziert hat und die Süddeutsche Zeitung dann darüber berichtet hat.
So kam das raus und die Buchhandlung war natürlich sauer und klagen jetzt. Aber wogegen konkret klagen die Buchhandlungen?
Die Buchhandlungen haben mehrere Klagen eingereicht, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und von Frag den Staat. Und diese Klagen, die richten sich erstens gegen den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, also gegen Herrn Weimers Behörde. Da wollen sie feststellen lassen, dass die Anfrage beim Verfassungsschutz rechtswidrig war. Das ist also eine Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Berlin. Zweitens gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Da sagen sie, ihr hättet die Daten nicht übermitteln dürfen. Also auch eine Feststellungsklage, das geht zum Verwaltungsgericht Köln. Wie alle Klagen gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz, das hat da seinen Sitz. Und dann machen sie noch diverse Auskunftsansprüche geltend. Und dann gibt es noch eine Klage, die ist juristisch auch echt interessant, nämlich eine Leistungsklage gegen den Bundesbeauftragten auf Auskehrung des Preises. Also da sagen die Buchhandlungen, wir wollen den Preis haben.
Das ist ungewöhnlich. Ja. Normalerweise hat man ja keinen Anspruch, mit einem Preis ausgezeichnet zu werden.
Ja, das ist auf jeden Fall abenteuerlich und es gab wohl auch noch nie einen vergleichbaren Fall. Aber es ist jetzt auch nicht völlig abwegig. Es gibt natürlich keinen Anspruch auf einen Preis, aber es gibt eben ein bestimmtes Verfahren. Und der Kulturstaatsminister entscheidet ja nicht irgendwas frei Hand, sondern er hat eben eine Jury und die wählt die Gewinner aus. Und dazu gehören die drei Buchhandlungen. Also das ist auch wichtig zu wissen, die haben jetzt nicht einfach irgendwen nominiert, sondern diese Jury, die wählt die Gewinner aus. Und da sagen die Buchhandlungen eben jetzt, wir haben den Preis doch schon gewonnen und uns den wieder wegzunehmen war rechtswidrig. Wir bekommen jetzt bitte dieses Gütesiegel, das kann man sich ja dann so an die Tür hängen, dass man ausgezeichnet ist, und wir bekommen das Preisgeld.
Also die Argumentation ist, der Beauftragte muss sich einfach an sein eigenes Verfahren halten und alle Gewinner gleich behandeln. Also alle diejenigen, die von der Jury den Preis zugesprochen haben, müssen den auch so, wie das die Jury entschieden hat, bekommen.
Ja, wobei man dann wieder zu der Frage kommt, war die Überprüfung rechtmäßig durch den Bundesbeauftragten oder eben nicht? Das ist natürlich dann wieder der entscheidende Punkt. Wenn er das durfte, dann könnte man vielleicht sagen, gut, dann kann er sie wieder streichen von der Liste. Aber wenn es eben rechtswidrig war, dann gibt es wirklich eigentlich keinen Grund, diese Buchhandlung eben anders zu behandeln als die anderen Buchhandlungen. Es ging jedenfalls auch nicht um ganz wenig Geld. Der Buchhandlungspreis ist in der Regel mit 7.000 Euro dotiert. Und für die besten drei gibt es sogar 25.000 Euro und für fünf besonders herausragende gibt es 15.000 Euro. Und inzwischen hat sich nach Angaben der Anwälte herausgestellt, dass sogar zwei dieser Buchhandlungen, die aus Bremen und Göttingen, für diesen 15.000-Euro-Preis ausgewählt wurden.
Ja, eigentlich sollte die feierliche Preisverleihung auf der Buchmesse in Leipzig stattfinden, aber das hat Herr Weimar dann kurzfristig abgesagt. Das war ihm jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu heikel, da wäre er wahrscheinlich ziemlich ausgebuht worden, ne? Ein Buhruf von der Buchmesse.
Ja, dabei geht der Wirbel jetzt natürlich auch irgendwie erst richtig los. Also es gibt ja wirklich jede Menge Medienberichte dazu. Es fragen sich jetzt natürlich auch alle, wie viel wird eigentlich noch überprüft? Zumal ja eben die Betroffenen darüber nicht informiert werden. Es geht ja nicht nur um Buchhandlungen. Es gibt natürlich eben noch, wie gesagt, andere Preise. Aber es geht ja auch nicht nur um den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, sondern auch um andere Ressorts. Also etwa um sämtliche Demokratieförderprojekte, die zum Beispiel vom Bildungsministerium gefördert werden. Also wir wissen im Moment noch nicht, inwiefern das punktuell angewendet wird oder häufiger oder womöglich flächendeckend, dieses Haber-Verfahren.
Ja, und es macht schon einen Unterschied, ob hier der Verfassungsschutz dann hier oder da mal bei ganz konkreten Indizien eingeschaltet wird oder wirklich flächendeckend alle Preise, alle Förderanfragen überprüft. Ne? So eine flächendeckende Prüfung, das wäre ja so eine Art Regelanfrage beim Verfassungsschutz, wie es in den 1970er Jahren vor der Einstellung in den öffentlichen Dienst gab. Und dabei geht es hier ja wirklich nur um Preise und Fördergelder und nicht um eine unkündbare Beamtenstelle. Ja, aber so ist es eben bei der wehrhaften Demokratie. Aus lauter Angst vor Extremisten misstraut der Staat dann sogar denjenigen, die sich ausdrücklich für die Demokratie einsetzen wollen. Ja, das war Jimi Hendrix mit der amerikanischen Nationalhymne, falls ihr es erkannt habt, auf dem Festival in Woodstock, das damals noch sehr vom Widerstand gegen den Vietnamkrieg geprägt war. Und wir kommen jetzt auch zu einem Krieg, leider wieder zum Schluss. Ich hoffe, wir müssen das nicht mehr so oft sagen, aber mit dem Iran-Krieg, der nun schon seit 2 Wochen tobt, da müssen wir uns natürlich beschäftigen.
Du fragst jetzt nicht, ob das Völkerrecht am Ende ist. Wir hatten auch dieses Thema erst vor 2 Monaten nachzuhören in der Rechtslage 50. Zur Erinnerung, wir haben damals gesagt, das Völkerrecht ist nicht tot, nur weil sich mächtige Staaten wie die USA und Russland nicht mehr daran halten. Es ist erst dann tot, wenn es gar nicht mehr verteidigt wird und wenn es gar nicht mehr als Maßstab gilt.
Und deshalb wissen wir, was wir heute zu tun haben, Annelie. Wir verteidigen das Völkerrecht, indem wir den Iran-Krieg daran messen. War der Angriff von Israel und den USA auf den Iran völkerrechtskonform?
Nein, natürlich nicht. Da sind sich eigentlich alle deutschen VölkerrechtlerInnen weitgehend einig. Es gab keinen iranischen Angriff, stand auch kein Angriff unmittelbar bevor. Auch der UN-Sicherheitsrat hat den Angriff auf den Iran nicht mandatiert. Es wurde nicht mal mehr versucht. Der Angriff war also ganz klar völkerrechtswidrig.
Also immerhin 2 Rechtsprofessoren sind mir aufgefallen, die das anders sahen. Matthias Herdegen und Matthias Frie, die sahen die Angriffe zumindest in einer Grauzone. Sie sahen tendenziell ein präventives Selbstverteidigungsrecht Israels, weil der Iran die Auslöschung Israels propagiere und dabei ist, einen Atomsprengkopf zu produzieren. Also die beiden Dinge zusammen, die geben dann doch aus Ihrer Sicht die Möglichkeit eines legalen Präventivschlags?
Ich will die Gefahr durch den Iran für Israel überhaupt nicht herunterspielen, aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass der Iran kurz vor dem Bau seiner ersten Atombombe stand. Selbst im ungünstigsten Fall war der Iran davon noch Monate weit entfernt. Und wenn man den USA glauben sollte, dann sollte das iranische Atomprogramm ja auch eigentlich schon nach den US-israelischen Angriffen im letzten Sommer zerstört sein. Jedenfalls kann man sagen, es ist auch einfach wichtig, dass diese Ausnahmen vom Gewaltverbot wirklich eng ausgelegt werden.
Neben der Bedrohung Israels ist beim Iran ja auch die Aggression nach innen ein wichtiges Thema. Erst im Januar wurden die Proteste der Bevölkerung niedergeschlagen, indem tausende Iraner einfach ermordet wurden. Das ist eine Konstellation, in der man doch zumindest mal über eine humanitäre Intervention nachdenken kann, oder?
Ja, wenn es tatsächlich darum gehen würde, kann man natürlich über vieles nachdenken, wobei man auch sagen muss, der Stand des Völkerrechts ist schon, dass diese Art von humanitärer Intervention völkerrechtswidrig ist.
Also kein Schutz gegen das Abschlachten der eigenen Bevölkerung.
Ja, also erstmal wird im Moment im Iran alles zusammengebombt. Das ist jetzt auch gerade kein Schutz der eigenen Bevölkerung. Aber es ist natürlich richtig, dass es wahnsinnig frustrierend ist, dass man da nicht schon längst dieses Mullah-Regime in die Grenzen weisen konnte und dass so viele Menschen einfach getötet wurden oder gefoltert werden nach diesen Protesten. Trotzdem ist es ja jetzt auch nicht so, dass das Völkerrecht gar keine Möglichkeiten vorsieht, irgendwie zu reagieren. Also es gibt natürlich die Möglichkeit für wirtschaftliche Sanktionen oder für diplomatische Aktionen. Und es gibt auch immerhin das Völkerstrafrecht. Daraufhin hat etwa auch der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek jetzt gerade in dieser Iran-Diskussion nochmal hingewiesen und hat gesagt, es könne ja nicht sein, dass iranische Militärs ungestört zu medizinischen Behandlungen nach Deutschland reisen können. Wenn mal jemand hier ist, der tatsächlich für Verbrechen im Iran verantwortlich war, dann müsste man so jemanden festnehmen und könnte ihn dann eben auch in Deutschland nach dem Völkerstrafgesetzbuch vor Gericht stellen.
Ja, das überzeugt mich jetzt weniger. Ist ja doch sehr zufällig, wer jetzt gerade eine Herzoperation in Deutschland braucht. Und falls wirklich mal ein iranischer Militär in einer deutschen Klinik verhaftet würde, bisher ist es ja immer schief gegangen mit solchen Klinikaufenthalten, weil die Bundesanwaltschaft dann immer komischerweise zu spät davon erfährt, dann gehen die iranischen Staatsverbrecher eben das nächste Mal zur Behandlung nicht mehr nach Deutschland, sondern zum Beispiel nach Russland.
Ja, was ist denn deine Idee?
Ja, ich bin da auch relativ ratlos, ganz ehrlich. Aber wir müssen es heute ja auch nicht ausdiskutieren, denn was Israel und die USA hier machen, das ist ja alles andere als eine humanitäre Intervention. Du hast ja schon gesagt, sie haben mit ihren Bomben zwar einige Führer ermordet, unter anderem Ali Khamenei, aber sie haben eben keinerlei Idee, wie sie jetzt die Bevölkerung damit beschützen können. Das iranische Regime sitzt ja nach wie vor fest im Sattel.
Eine Frage noch zu der Tötung von Ali Khamenei. Das war ja der oberste militärische Führer des Iran. War er ein zulässiges Ziel völkerrechtlich?
Also in einem völkerrechtlich zulässigen Krieg, da wäre er doch als militärischer Befehlshaber ein zulässiges Ziel gewesen. Ja? Aber da der Angriff auf den Iran völkerrechtswidrig war, ne, davon gehen wir ja jedenfalls aus, war auch die Tötung von Ali Khamenei verboten.
Und was ist mit den Gegenangriffen des Iran? Die sind völkerrechtlich zulässig in so einer Situation.
Also solange sich der Iran gegen Israel und die USA wendet, die ja völkerrechtlich gesehen die Aggressoren sind, da ist es Selbstverteidigung. Und bei Angriffen auf die Golfstaaten oder Zypern, da ist dann schon schwieriger, ne, soweit dort US-Basen getroffen werden, die für die Angriffe auf den Iran genutzt werden. Da ist man natürlich auch im Bereich der Selbstverteidigung. Aber wenn jetzt einfach nur Öl- und Gasinfrastruktur zerstört wird, um die Staaten zu schädigen, dann ist es ein rechtswidriger Angriff des Iran.
Ja, also im Moment fliegen da Raketen wirklich überall durch die Gegend und die Straße von Hormus wird beschossen, womöglich vermiemt. Man kann eigentlich nur hoffen, dass dieser Krieg nicht immer weitere Kreise zieht und wir bald sowas wie einen dritten Weltkrieg haben.
Ja, also das glaube ich jetzt nicht, aber hoffe es jedenfalls nicht. Also man sieht aber natürlich sehr plastisch im Moment, wie wichtig das Gewaltverbot der UNO-Charta ist, ne, damit es eben keinen solchen Flächenbrand gibt.
Ja, insofern ist es auch nicht naiv und weltfremd, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass diese ganze Angriffsaktion völkerrechtswidrig war und die einfach nicht hätte stattfinden dürfen.
So wie auch schon die Angriffe auf den Iran im letzten Sommer und die Entführung von Nicolas Maduro aus Venezuela.
Ja, man stumpft da schon fast ab.
Aber noch schlimmer ist natürlich als unser eigenes Abstumpfen die Reaktion von Kanzler Friedrich Merz, während er nach der Maduro-Entführung ja noch klagte, wie kompliziert das alles sei und er das nicht verstehe und sich erst irgendwie nach 2 oder 3 Tagen zur Feststellung der Völkerrechtswidrigkeit durchringen konnte, erklärt er jetzt das Völkerrecht gleich für überholt und irrelevant. Ja, das sagte dann nach dem Angriff, es stehe Deutschland nicht an, seine Partner zu belehren, denn völkerrechtskonforme Maßnahmen wie Sanktionen hätten gegen ein Regime, Zitat, das atomar aufrüstet und das eigene Volk brutal unterdrückt, offensichtlich nichts, Zitat Ende, bewirkt.
Ja, und da sind wir wieder an diesem Punkt, ne? Also es ist schon politisch wirklich entscheidend, ob das Völkerrecht von den Regierungen noch als ein Maßstab anerkannt wird, an dem man solche Ereignisse misst. Und es ist wirklich erschreckend, dass die Bundesregierung sich dazu nicht verhalten hat.
Aber zum Glück ist sie da in Europa jetzt auch noch eher in Einzelposition. Es gab doch einige wichtige europäische Staatschefs, die den Völkerrechtsbruch klar angesprochen haben, insbesondere Emmanuel Macron, Keir Starmer und Pedro Sanchez. Der spanische Ministerpräsident Sanchez, der ging sogar so weit, dass er spanische Stützpunkte für US-Tankflugzeuge gesperrt hat und die Tankflugzeuge dann teilweise nach Ramstein in Deutschland verlegt wurden, wo sie offensichtlich unbehelligt starten und landen können.
Angesichts dessen ist es eigentlich erst recht traurig, wie Bundeskanzler Merz hier auftritt, zumal die Erhaltung einer regelbasierten Weltordnung ja mal ein zentrales Ziel der deutschen Außenpolitik war. Und davon ist im Moment wirklich nicht mehr viel zu merken.
Merz redet jetzt sogar davon, man müsse grundlegende Interessen eben auch mal mit militärischer Gewalt durchsetzen.
Da kann man wirklich nur hoffen, dass das irgendwie ein punktueller Blackout war. Es kommt ja bei unserem Bundeskanzler auch manchmal vor, dass da nicht jeder Satz geplant und durchdacht ist.
Ja, das ist natürlich eine komische Hoffnung, wenn man sich wünscht, dass unser Kanzler manchmal nicht ganz bei Trost ist. Was ist sonst noch so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Keine Nachzahlung für AfD-nahe Stiftungen. Parteinahe Stiftungen werden mit viel Geld vom Bund gefördert. Die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung hatte 2021 keine Förderung erhalten und zog deshalb vor das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Das entschied nun, der Bund muss nicht nachzahlen. Das Gericht verweist aufs Bundesverfassungsgericht, welches entschieden hat, dass die Förderungen fürs Jahr 2021 allesamt rechtswidrig gezahlt worden waren. Dass andere Stiftungen damals ohne Rechtsgrundlage Geld erhalten haben, sei kein Grund, der AfD-nahen Stiftung jetzt ebenfalls Geld ohne Rechtsgrundlage nachzuzahlen. Sterbendes Pony fällt auf Tierärztin. Sie sind nur 1 Meter groß, können aber über 200 Kilogramm schwer werden. Die süßen Shetland-Ponys. In einem Fall vor dem Oberlandesgericht Frankfurt musste ein Pony leider eingeschläfert werden. Die Tierärztin verabreichte dem Pferdchen die Todesspritze, woraufhin dieses ihr aufs Bein fiel und sie für mehrere Monate außer Gefecht setzte. Ein Schmerzensgeld von der Ponyhalterin bekommt die Veterinärin aber nicht, so das Gericht. Die Tierhalterhaftung greife in diesem Fall nicht, stattdessen sei es einfach nur die Schwerkraft gewesen, die das sterbende Tier auf die Tierärztin fallen ließ. Bundesregierung schafft Rechtsgrundlage für Online-Bildabgleich. Justizministerin Hubig und Innenminister Dobrindt ziehen an einem Strang. Künftig soll die Polizei Fahndungsfotos mit allen Fotos aus dem Internet biometrisch abgleichen dürfen. Diese Fotofahndung soll immer dann erlaubt sein, wenn es um erhebliche Straftaten geht, also Raub oder Vergewaltigung zum Beispiel. Koordinieren soll das alles das Bundeskriminalamt, welches Fotofahndungsaufträge dann aber nicht nur an staatliche, sondern auch an private Stellen vergeben darf. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de nachzulesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Ja, und wir haben diese Woche kein Geräuschrätsel, wir haben auch noch kein neues Rätsel. Wir könnten aber vorläufig hier so eine Art neue Rubrik aufmachen und einfach in jedem Podcast einmal kurz darüber berichten, welche Ermittlungen wegen Äußerungsdelikten wieder eingestellt worden sind. Diesmal ging es um den Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer, der hat nämlich in seinem Podcast Der Schwarze Kanal als Namen für die neue AfD-Jugendorganisation scherzhaft Generation Deutschland Erwache vorgeschlagen. Und dieses Generation Deutschland Erwache, also Deutschland Erwache, kann natürlich als Verwendung eines Kennzeichnens einer verfassungswidrigen Organisation strafbar sein. Das war eine NSDAP-Parole. Und dazu hat unser LTO-Kollege Max Kolter einen klugen Kommentar geschrieben, dass es da schon wieder so einen Beinah-Skandal gab. Es ist so, dass solche Parolen eben tabuisiert sind, in 86a Strafgesetzbuch verboten sind, aber es gibt natürlich durchaus Ausnahmen dazu. Zum Beispiel, wenn man eben über Zeitgeschehen berichtet, so wie wir das jetzt gerade tun, deswegen dürfen wir es dann aussprechen, oder auch wenn man es eben so verwendet, dass man eigentlich eindeutig diese NS-Ideologie ablehnt, oder wenn es der staatsbürgerlichen Aufklärung dient. Worum genau es hier ging, weiß man nicht so richtig. Witze sollte man darüber jedenfalls nicht machen.
Ja, das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.